Abraham zog südwärts in den Negev und lebte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Schur, bevor er sich in der Stadt Gerar niederließ. Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sarah seine Schwester sei. Und so ließ König Abimelech von Gerar Sarah in seinen Palast holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte zu ihm: Du musst sterben, denn die Frau, die du dir genommen hast, ist verheiratet. Da Abimelech jedoch noch nicht mit Sarah geschlafen hatte, entgegnete er: Herr, willst du sogar einen Unschuldigen töten? Abraham sagte zu mir: Sie ist meine Schwester. Und sie selbst bestätigte: Ja, er ist mein Bruder. Ich habe mit reinem Gewissen gehandelt. Ja, ich weiß es, antwortete Gott. Deshalb habe ich dich davor bewahrt, gegen mich zu sündigen, und ließ es nicht zu, dass du sie berührst. Schick sie jetzt zu ihrem Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Er wird dann für dich beten. So bleibst du am Leben. Wenn du sie aber nicht zu ihm zurückschickst, wirst du und alle deine Angehörigen sterben. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf und ließ alle seine Leute zu sich kommen. Als er ihnen berichtete, was vorgefallen war, bekamen sie große Angst. Dann ließ Abimelech Abraham rufen. Warum hast du uns das angetan, wollte er wissen. Was habe ich dir getan, dass du über mich und mein Volk so eine schwere Schuld bringst? So etwas darf man nicht tun. Was hast du damit beabsichtigt? Abraham antwortete: Ich glaubte, die Bewohner dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott. Ich befürchtete, sie würden mich wegen meiner Frau töten. Übrigens ist sie tatsächlich meine Schwester. Wir haben beide denselben Vater, aber verschiedene Mütter. Und ich habe sie geheiratet. Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, bat ich sie: Tu das mir zuliebe, gib dich überall, wo wir auch hinkommen, als meine Schwester aus. Abimelech schenkte Abraham Schafe, Rinder, Sklaven und Sklavinnen und gab ihm auch seine Frau Sarah zurück. Mein Land steht dir offen, lass dich nieder, wo immer es dir gefällt, bot Abimelech Abraham an. Dann sagte er zu Sarah: Ich gebe deinem Bruder 1000 Schekel Silber als Entschädigung. So kann jeder sehen, dass deine Ehre nicht angetastet wurde. Dann betete Abraham zu Gott, und Gott heilte Abimelech, seine Frau und die Sklavinnen in seinem Haus, so dass sie wieder Kinder bekommen konnten. Denn der Herr hatte alle Frauen im Haus Abimelechs mit Unfruchtbarkeit gestraft, wegen Sarah, der Frau Abrahams.
Merci vielmals, Deborah. Ja, wir sind in einer Predigtserie zum Thema Familienwerte, Mann und Frau, Beziehungsaufbau, Partnerwahl, sind wir das letzte Mal bleiben stecken. Ich möchte einfach ganz kurz repetieren, jetzt kann man den Beamer sonst einschalten. Haben wir kein Signal? So haben wir angefangen aus dem ersten Buch Mose Kapitel 2, wo Gott Mann und Frau geschaffen hat, haben wir herausgefunden, dass er ihnen ganz spezielle Verantwortung, Aufgaben zugesprochen hat. Das erste ist, das Ganze findet in Eden statt, im Garten Eden. Eden heisst, das ist die Freude, die Gegenwart von Gott. Das zweite ist, dass er Adam den Auftrag hat bekommen, zu arbeiten. Das Dritte, was wir sehen, ist der Auftrag, den Garten zu bebauen, ihn zu kultivieren, ihn anzupflanzen, ihn zu beschützen. Auch. Viertens und nachher fünftens, dass er das Wort von Gott kennt hat. Er hat die Anweisungen, das Gebot von Gott bekommen. Das Mandat, das der Adam bekommen hat, ist das Mandat vom Vater, vom Haupt, vom Versorger, vom Fundament. Die Haltung, die er da drin haben soll, ist die Haltung vor Liebe, vor Fürsorge, vom Geben. Und Macht und Einfluss hat er durch seine Position, die er einnimmt. Und bei der Frau haben wir gesehen, sie ist auch in der Gegenwart von Gott, nämlich auch in Eden. Sie ist aber auch in der Gegenwart vom Mann, das heisst, sie soll um ihn herum sein. Und sie soll seine Hilfe sein, also sie unterstützt und hilft einem Mann. Sie empfängt und multipliziert das, was der Mann ihr gibt. Im explizitesten ist das natürlich auch der Samen, den sie empfängt und nachher ein Kind empfängt und eben Leben multipliziert und sie repräsentiert. Sie hat also das Mandat von Verwaltung, von der Veredelung und von der Repräsentation. Die Haltung vom Respekt, von der Unterstützung und vom Empfang. Und ihre Macht und ihren Einfluss ist durch Beeinflussung. Wir gehen jetzt nicht mehr im Detail auf das ein, das ist eine Wiederholung. Wir haben dann gesehen bei der Partnerwahl, dass das nichts Magisches ist, was Gott auf mysteriöse Art und Weise macht, sondern dass es eben eine Wahl ist, dass nicht Gott für dich wählt, sonst wäre es keine Partnerwahl, sondern dass du selber wählst. Dass Gott uns eine Auswahl zur Verfügung stellt, manchmal gibt er uns Hinweise, er führt auch, aber wählen tun wir letztendlich selber. Also wir können uns nicht abhängig machen von Eindrücken, von prophetischen Leuten oder so, sondern wir müssen selber spüren, will ich die Person, den Mann, die Frau heiraten, habe ich ein Ja zu diesen Schwächen und Stärken oder habe ich es nicht? Weil die Verantwortung nimmt uns nämlich nachher niemand ab. Also wenn so Leute auf mich zukommen und sagen, und Gott hat mir gesagt, du sollst mein Mann werden oder du sollst meine Frau werden, das wäre ich zurückhaltend. Das empfinde ich nicht, das ist manipulativ, das kann sein, dass das einem Gott den Eindruck gibt, aber das ist das einfach für dich, dass du weißt, die Spur kannst verfolgen und dann musst du mit dem niemanden wollen beeinflussen. Weil wenn nämlich Gott das einem anderen jetzt zufälligerweise nicht auch sagt, stehst du ein bisschen komisch da. Also ein Partnerwahl ist nicht Magisches, sondern es ist unsere Wahl, einen Partner zu wählen und Gott stellt sich nachher dazu und segnet das. Die Kriterien von der Partnerwahl, das ist das, was wir das letzte Mal noch angeschaut haben und dann sind geblieben stecken, glaube ich. Also das wichtigste Kriterium ist sicher das, es muss ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herz sein, dass es kann gelingen. Also ein Mann nach dem Herz von Gott sucht eine Frau nach dem Herz von Gott. Das ist für die, die in das Reich von Gott, in das Königreich von Gott durch den Heiligen Geist hineingeboren worden sind, der Standard. Also wir sind Teil von einem neuen Volk geworden. Und wir sollen uns einen Ehepartner suchen, der Teil von diesem Volk ist. Weil wir zusammen nämlich die Werte nur so können teilen und können erleben. Jetzt ein wichtiges Prinzip bei der Partnerwahl ist, dass der Mann oder die Frau eben integer ist. Integrität, was heisst das? Das ist ein schönes Fremdwort. Integrität, was denkt ihr, was heisst das? Was ist das jemand von den Kindern? Ja, die sind besser manchmal als die denken. Das könnte es bedeuten, wenn jemand integer ist oder Integrität. Das wird schon mal gehört. Kopfschütteln, wer weiß es von den Erwachsenen? Anpassungsfähig. Nicht ganz.
Zugehörend.
Wie? Ja, also die sind schon auf einer, vom Wortbedeutung her, sind auf einer guten Spur. Man
muss sich durch eine Unterordnung integrieren.
Aber ja, also an was anpassen oder einpassen, das ist jetzt noch die entscheidende Frage, sonst geht es in eine falsche Richtung. Integer, also etwas von integrieren, ja. Ja, hast du gehört.
Also in Gottes Ordnung?
Ja, ganz genau. Dann kommt es nämlich, also in Gottes Ordnung integriert sie. Also jemand, der das, was er sagt, und das, was er lebt, und das, was er glaubt, übereinstimmt. Dem sagt man integer. Man könnte das sagen, auf Deutsch, es ist jemand, der echt ist. Wo das, was er glaubt, das, was er überzeugt ist, und das, was er sagt und das, was er tut, übereinstimmt. Dann sagt man eine integere Persönlichkeit. Jemand, der echt ist. Jetzt hat uns Deborah auch vorher eine Geschichte vorgelesen. Da sind zwei Männer vorgekommen. Der Abraham und der König, der Abimelech. Und nachher ist noch eine Frau vorgekommen, nämlich Zara, die Ehefrau von Abraham. Jetzt, wer von denen war integer, echt und wer nicht? Was denkt ihr?
Der Abimelech
war integer, also der heidnische König, den Gott nicht kennt. Und der Abraham, der Mann nach dem Herzen Gottes und der Prophet, das war mit dem. Er hat aus Angst so eine Halbwahrheit irgendwo. Also, er hat ja nicht gelogen, das war ja wirklich, das ist doch seine Schwester gewesen. Also, er war immerhin eine Halbschwester. Aber er hat aus Angst eine Wahrheit, so eine Halbwahrheit gebraucht und hat eigentlich mit dem ein grosses Problem verursacht. Ja. Er hat dazu geführt, fast, dass der Abimelech mit der Sarah Ehebruch begangen wäre. Weil der Abraham ihn nicht aufgeklärt hat, dass das seine Ehefrau ist. Und jetzt ist in einem Traum Gott dem Abimelech begegnet und hat ihn gewarnt und hat gesagt, hallo, wir würden die Frau nicht, das ist eine verheiratete Frau. Und der Abimelech sagt dann ganz zu Recht, ja, aber hallo, ich habe gar nichts Falsches gemacht, ich habe das gar nicht besser gewusst. Er hat mir gesagt, das sei so. Und Gott sagt, ja, darum warne ich dich ja auch. Damit du jetzt eben nicht in Sünde kommst und etwas machst, was nicht richtig ist. Und nachher kommt das Ganze ans Licht. Also ihr seht, integer, der König Abimelech, der Gott nicht kennt hat, war ein Philisterkönig, hatte keine Beziehung zu Gott gehabt in dem Sinn, nicht eine Verheißung gehabt, nicht einen Bund, wie es der Abraham nicht hatte. Der hat integer gehandelt. Der hat nach seinem Wissen und nach dem, was er gewusst hat, gehandelt. Aber es wäre trotzdem falsch gewesen, wenn er es zur Frau hat genommen. Und der Abraham, der Mann Gottes, das Vorbild für den Glauben, das Vorbild für Gerechtigkeit, was der Paulus gesagt hat, durch den Glauben ist der Abraham gerecht worden vor Gott. Der war nicht so ganz integer, der war nicht so ganz echt. Der hat da irgendwo so etwas probiert zu schummeln. Der hat nämlich Angst gehabt, dass, weil seine Frau so eine schöne Frau war, dass sie ihn könnten umbringen und die Frau einfach nehmen. Also das sind scheinbar zu dieser Zeit noch so ein bisschen harte, raue Seiten gewesen. Also die Angst hat er gehabt und von dieser Angst hat er sich leiten. Die Angst hat ihn dazu verleitet, etwas zu sagen, was nicht ganz stimmt. Er war in diesem Moment nicht integer gewesen. Also wir sehen, Integrität hat also auch mit dem zu tun, was du weisst oder eben nicht weisst.
Also Integrität, echt sein, kannst du in dem Moment, auch wenn du gewisse Informationen noch nicht hast. Das macht dich zwar, du liegst zwar nicht immer noch falsch, aber im Herz bist du integer, versteht ihr das? Das ist jetzt so wichtig bei Partnerwahl, gell? Weil, wenn du jetzt dich als Frau für einen Mann kannst interessieren, oder als Mann für eine Frau, und ihr kennt den Namen noch nicht so gut, oder? Du stehst ja an einem ganz anderen Ort. Auch vom Glauben her steht er vielleicht an einem ganz anderen Ort. Von der Erkenntnis her steht er an einem anderen Ort. Und in dem Maß, wie das andere etwas erkennt, ist für ihn wieder ein Level, wo es integer sein kann, wo es echt sein kann. Und das kann sich unterscheiden. Für den einen ist vielleicht das eine kein Problem, für den anderen ist es ein Problem. Weil er eine andere Erkenntnis hat, eine andere Offenbarung hat. Und dann muss man das miteinander kommunizieren und in dem Maß, wie nachher die Erkenntnis wächst, muss sich auch meine Masse an Integrität anpassen. Versteht ihr das? Also es gibt eine Art wie eine absolute Gerechtigkeit oder Wahrheit, aber die erkennen wir nicht immer. Und weil wir die nicht erkennen, tun wir aufgrund von dem, was wir im Moment wissen, mit bestem Wissen und Gewissen, wie man dem anfangen sagt, handeln und dann sind wir integer. Aber es kann sein, dass wir trotzdem falsch sind. Stört ihr das? Aber das klagt Gott nicht an, wenn wir trotzdem falsch sind. Sondern Gott hat die Sehnsucht, uns nachher mehr Offenbarung zu geben, damit wir richtig können sein. Aber wichtig ist, integer heisst eigentlich, ich tue nicht gegen mein Gewissen handeln. Ich tue nicht etwas machen, wo ich eigentlich weiss, es ist falsch. Ich mache es trotzdem. Das wäre nicht integer. Integer heisst, ich weiss etwas nicht, ich mache es, und es ist vielleicht falsch. Und jetzt, wenn mehr Erkenntnis hineinkommt über dem, erkenne ich, aha, das ist ja gar nicht richtig. Also mir ist das ganz manchmal so gegangen, als ich neu mit Jesus unterwegs war. Ich bin nicht christlich aufgewachsen oder erzogen worden in einem engeren Sinn. Und als ich die Begegnung hatte mit Jesus und der Nachfolger von ihm geworden, da haben sich die Werte, die ich bisher mitgenommen habe, sich nicht über Nacht plötzlich alle auf den Kopf gestellt. Ich habe nicht plötzlich die ganze Offenbarung vom Reich von Gott gehabt. Das hat mich ziemlich überfordert, sondern dann Schritt für Schritt hat Gott mehr und mehr Offenbarung geschenkt. Dass es nicht so cool ist, wenn man am Samstagabend im Ausgang in einem Alkoholrausch abstürzt. Das ist jetzt etwas, was ich nicht von Anfang an gemerkt habe, dass das nicht so gut ist von Gott her. Das habe ich immer noch gemacht. Ich will es nicht besser gewusst haben. Aber mit einem reinen Herz. Nicht, weil ich irgendwo das Gefühl hatte, so, jetzt haue ich mal wieder so richtig über die Stränge und jetzt ist mir alles egal, was der Gott sagt, und jetzt wollte ich wieder mal so rauslassen. Nein, einfach, weil ich das vorher auch schon gemacht habe, weil ich auch immer noch weitergelebt habe. Aber irgendwo habe ich dann gemerkt, das ist einfach nicht so toll, wenn man am Sonntagmorgen so mit einem grossen Gringer wacht und bis einen späteren Nachmittag irgendwo sich so am Frappeln ist, wie der halbe Sonntag verdoppelt hat und die Party, die war, ist eigentlich auch nicht so extrem der Hit gewesen. Und zu merken, eigentlich wollte ich das gar nicht mehr. Das entspricht mir ja gar nicht. Das ist gar nicht mein Lebensstil. Die Musik, die ich höre, irgendwann habe ich gemerkt, die zieht mich eher ab. Das macht mich aggressiv, wenn ich das die ganze Zeit höre. Wir fangen an, Sachen zu verändern. In dem Mass, wie ich Offenbarung habe. Und das ist wichtig, dass ihr das erkennt. Dass ihr die Offenbarung, die nimmt zu. Und es kann sein, dass Sachen, die du bisher gemacht hast, mit bestem Wissen und Gewissen, kommt eine neue Erkenntnis, eine neue Offenbarung, eine neue Facette vom Reich von Gott in dein Leben hinein. Und jetzt musst du gewisse Sachen anpassen. Kennt ihr, oder? Habt ihr alle schon überlebt? So. Und das heisst, wir sind und bleiben offen für das Reden
und für das Wirken von Gott. So, dass wir immer wieder alles, was wir tun und machen können, eben aus einer Echtheit heraus tun. Integrität, also das ist ein wichtiges Kriterium und messen den anderen nicht mit euren Maßstäben, sondern jeder hat sein eigenes Level an Integrität. Das ist das, was ich mitgeben will. Aber ihr könnt natürlich über das reden. Das ist wichtig. In einer Partnersuche müsst ihr miteinander reden. Warum habe ich jetzt andere Entscheidungen oder andere Werte? Dass man sich dort angleicht. Ehrlichkeit, das gehört ein bisschen zusammen. Integrität und Ehrlichkeit, also heisst, dass man eben nicht lügt, nicht Halbwahrheiten sagt, wie es der Abraham gemacht hat, sondern ehrlich ist, transparent ist. Das ist ein wichtiges Kriterium. Nachher Vertrauen und Selbstvertrauen ist ein wichtiges Kriterium. Ein Mann muss wissen, wer er ist. Eine Frau muss wissen, wer sie ist. Und da haben wir eben am Anfang bei diesen beiden Auflistungen von Mann und Frau gesehen, das ist einfach so, wie es Gott gedacht hat. Oder? Und wenn du merkst, du bist irgendwo noch nicht da drinnen, das ist es schwierig, wenn du in eine Beziehung hineingehst und du weißt noch nicht, wer du selber bist und was dich wertvoll macht. Dann nimmst du ein grosses Problem mit deiner Beziehung. Weil du denkst dann nämlich, nachher der andere muss mir jetzt das geben, was mir noch fehlt. Der andere muss mir jetzt so lieben, wie ich das brauche. Der andere muss mir jetzt die Wertschätzungen so geben, wie ich es nötig habe. Und der überfordert ist der andere. Weil er das gar nicht geben kann. Aber wenn du weißt, im Herz, ich bin geliebt von dem Gott im Himmel, der mich geschaffen hat, ich bin angenommen von dem Gott. Ich bin versorgt von diesem Gott. Und mit allen emotionalen Bedürfnissen versorgt. Dann bist du reif für eine Beziehung. Dann kannst du dich nämlich verschenken in einer Beziehung. Dann geht es nicht mehr darum, ja, was kann mir jetzt der andere noch geben, um meine Defizite auszufüllen. Sondern dann geht es darum, was kann ich dem anderen schenken. Wie kann ich mehr verschenken, dass der andere gesegnet ist. Das ist eine wichtige Voraussetzung in einer Beziehung. Und nachher der letzte Punkt, Selbstaufopferung und Liebe. Das klingt so ein bisschen krass. Selbstaufopferung, das kann man falsch verstehen, gell? So im Sinn von Leuten, die sich selber wie völlig vergessen und nur noch fürs andere leben. Das ist nicht das gemeint. Aber es meint, ich bin bereit, ein Opfer zu bringen, etwas loszulassen zugunsten des anderen, wo mir vielleicht lieb und wert wäre. Und Liebe zu schenken. Eben, das heisst, ich bin nicht in erster Linie in einer Beziehung interessiert nach dem Motto, was bringt es mir, sondern ich gehe in eine Beziehung rein, was kann ich geben? Wie kann ich Liebe schenken? Bin ich bereit, Sachen loszulassen, aufzugeben, für einen anderen zu segnen? Das sind so die Kriterien, die ich denke, die sind wichtig in der Partnerwahl. Jetzt gehen wir da noch einen Schritt weiter, ja. Beziehungsaufbau. Da haben wir gesehen, da gibt es wie verschiedene Phasen. Kennenlernphase, die Freundschaftsphase, die Verlobungsphase und nachher die Ehephase. Das haben wir das letzte Mal auch schon angeschaut, da will ich ja nicht mehr zu lang drauf eingehen. Einfach nur noch einmal der Hinweis, Kennenlernphase ist eigentlich die wichtigste Phase, wo man sich noch wie Bruder und Schwester verhaltet, wo man sich noch nichts verspricht und gibt oder nimmt, wo eine Bindung erzeugt, die nicht nötig ist. Und dann haben wir die Verlobungsphase und die Ehephase. Die Freundschaftsphase, die unserer Kultur oft so wichtig ist, die kommt interessanterweise in der Bibel gar nicht vor. Dass ein Mann und eine Frau einfach wie Freund und Freundin so sich verhalten oder rumlaufen, findet ihr in der Bibel eigentlich nie. Ihr findet die Kennenlernphase, die kann länger oder kürzer sein, und nachher, wenn man überzeugt ist, mal, Wir gehören zusammen, wir passen zusammen, kommt dann schon gleich mal die Verlobung. Ich sage nicht, dass das in der Bibel gar nicht vorkommt, dass es falsch wäre, eine Freundschaft zu haben zusammen. Ich sage nur, es kommt so in der Bibel nicht vor oder es wird nicht gross beschrieben. Einfach, dass wir da die Gewichtigkeit ein bisschen haben. Und was wir auch gesehen haben, ohne dass ich jetzt ins Detail gehen kann oder will gehen, dass es klar ist, dass die Sexualität für die Ehe aufgespart wird, ein Jüngling heiratet eine Jungfrau. Das ist der Standard in der Bibel. Maria und Josef waren verlobt, wo dann Maria schwanger ist worden durch den Heiligen Geist. Und das war ein Skandal. Oder? Und Josef hat ja gewusst, das ist nicht von mir. Also, der hat mit irgendeinem anderen geschlafen. Aber der Engel vom Herrn hat es dann nachher Josef erklärt, dass die nicht mit einem anderen geschlafen hat, sondern dass das vom Heiligen Geist ist und dass es ihn nicht so verlassen soll, sondern soll die Vaterrolle übernehmen. Und jetzt kannst du mir das Buch schnell geben. Ich möchte euch noch einmal auf das Buch aufmerksam machen. Moral Revolution heisst es. Es war ja die Konferenz gewesen, letzten Herbst hier zu Thun. Die Konferenz hat hier schon in Ostschweiz mal stattgefunden, das erste Mal in der Schweiz, jetzt das zweite Mal in der Schweiz. Moral Revolution, wo es um genau das Thema geht. Auch der Wert von der Jungfräulichkeit, wenn man das mal so sagen kann. Aber wir haben gesehen, das betrifft den Mann auch. Und das ist hier auf einer so einer geniale Art beschrieben. Ich habe das jetzt in der Sportferien noch fertig gelesen, das Buch, und es hat mich sehr berührt, es hat mich sehr angesprochen. Ich sage, das ist wirklich, wenn es um Beziehung geht, Beziehungsaufbau geht, Partnerwahl geht, Umgang mit der Sexualität, gerade in dieser Freundschaftszeit, das ist ein ungeheuer gutes Standardwerk. Sarah, du das jetzt eins Abschnitte daraus vorlesen, damit wir spüren, wie das jemand tut.
Jills Geschichte. Ich besuchte die Highschool in den frühen 1970ern, mitten in der sogenannten sexuellen Revolution. Das Motto dieser Zeit war: Wenn du nicht mit dem zusammen sein kannst, den du liebst, dann liebe den, mit dem du zusammen sein kannst. Natürlich hatte dieser Song nichts mit Liebe zu tun. In Wirklichkeit bedeutet es: Schlaf mit jedem, der will, sei niemandem gegenüber loyal. Es gab mehrere tausend Schüler in unserer Highschool, aber ich glaube, ich konnte die Anzahl der Jungfrauen an zwei Händen abzählen. Jill Jones, nicht ihr wirklicher Name, war das beliebteste Mädchen der Schule. Sie war schön, hatte langes, blondes Haar, blaue Augen und einen tollen Körper. Sie war stets die beste, besten gekleidete Frau auf dem Campus. Unsere Schule war ethnisch sehr verschieden und es gab viele Vorurteile. Aber Jills Beliebtheit überstieg irgendwie die Spannungen zwischen den Hautfarben. Jeder mochte und achtete sie. Aber die tollste Sache an Jill war ihre Jungfräulichkeit, und jeder wusste dies. Sie verhielt sich auf eine noble Weise wie eine Prinzessin, wie jemand Besonderes. Ich liebte sie wie eine Schwester und sah zu ihr auf. Dann, eines Tages, nach dem Sportunterricht, befand ich mich im Umkleideraum und zog mich um. Ich hörte, wie zwei Jungs sich unterhielten. Einer sagte: Gestern Abend nahm ich Jill mit zu einer Party. Ich machte sie betrunken und legte sie flach. Wie du dir vorstellen kannst, drückte er es ein wenig deutlicher aus. Der andere sagte: Wow, echt? Ich war wie versteinert. Ich wusste nicht, was ich denken oder sagen sollte. Ich rannte nach Hause, warf mich auf mein Bett und weinte stundenlang. Ich wusste nicht genau, warum ich weinte. Aber mein Herz war zerbrochen und mein Kummer machte mich sprachlos. Heute verstehe ich, dass Jill unsere Hoffnung war. Sie war wie ein Leuchtturm inmitten eines schweren Sturmes, ein Monument für das Unmögliche. Sie war der Außenseiter im Kampf für Gerechtigkeit
Und insgeheim hatten viele von uns, die noch Jungfrauen waren oder unsere Reinheit zurückhaben wollten, sie angefeuert zu gewinnen. Aber es wurde noch schlimmer. Innerhalb weniger Monate begann Jill, sich anzuziehen wie eine Schlampe. Ihre dynamische Haltung von einst verwandelte sich in Traurigkeit und Kummer. Sie verlor ihr Selbstvertrauen, ließ voller Scham ihren Kopf hängen, zerlumpt und mit ungekämmtem Haar. Schon bald rauchte sie und hing mit einer Gruppe Drogenabhängiger herum. Sie hatte ihre Selbstachtung verloren und ihre Trophäe. Statt sie wieder zu erlangen, trat sie darauf und sie zerfiel in viele Teile. Ich habe Jill an unserem 30-Jahre-Klassentreffen wiedergesehen. Sie war dreimal verheiratet gewesen und war durch den Lebenssumpf gezogen worden. Hatte üble Männer kennengelernt, Penner ohne jedwelche Tugenden. Aber zum Glück erfuhr ich so auch, dass ihre Geschichte hier nicht endete. Später in ihrem Leben fand Jill den Herrn. Er gab ihr die Kraft und die Stärke, die sie brauchte, um aus diesem Sumpf herauszukommen. Er befreite sie vom Staub, stellte ihre Reinheit und ihre Trophäe wieder her. Sie war jetzt älter und ihre Schönheit im Laufe der Zeit weniger geworden. Aber sie hatte wieder Selbstachtung. Ihr stattlicher Gang war zurück und in ihren Augen war wieder der alte Glanz. Ich werde Jill nie vergessen. Für mich ist sie mehr als eine Erinnerung. Sie ist eine Lebenslektion, eine Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär und vom Millionär zum Tellerwäscher. Sie wird für immer in meiner Erinnerung bleiben, als ein Zeichen für die Zerstörung, die durch Lust und Schande verursacht wird, aber noch mehr als ein Zeichen für die größere Macht wahrer Liebe und Gnade.
Ja, es berührt mich immer wieder, wenn ich die Geschichte höre. Hat mich auch dann, als ich sie das erste Mal gelesen habe, berührt. Und das ist der Stil, wie das Buch geschrieben ist. Es geht nicht, das ist nicht ein moralisierendes Buch, wo drinnen steht, dass man jetzt alles nicht darf als Christ und so weiter, sondern wo die Werte, die Schönheit von dem, wo Gott in unser Mann, in unsere Frau hineingelegt hat, betont, aufhebt und wie aufzeigt, dass Gott eine wunderbare Idee hatte mit Sexualität, einen wunderbaren Gedanken hatte, aber dass es auch ganz etwas Verletzbares ist, wo er ganz besonders schützen will. Und darum den Ehebund geschaffen hat, wo die Sexualität, die Intimität soll ausgelebt werden. Jetzt tun wir hier die Gemeinde auch Pärchen, die so eine Beziehung anfangen und begleiten. Das ist ganz etwas Wichtiges. Weil man immer wieder gemerkt, du kannst dir jetzt das anschauen und anhören, du kannst dir das Buch da zu Gemüte führen und lesen, das sind auch wichtige Hilfen, aber ein Paar zu begleiten, merke ich, das ist immer eigentlich wieder etwas vom Wichtigsten. Weil es nachher darum geht, eben herauszufinden, passen wir zusammen, wie können wir Beziehung aufbauen, die Prozesse, die da drinnen sind, mit jemandem können zu bewegen. Das gibt einen Kurs, den haben wir nicht selber erfunden, der heisst EBK, Ehe- und Beziehungskurs. Der heisst jetzt zum Glück so, vorher jetzt aber geheissen Ehe-Vorbereitungskurs. Und da sind die Leute auch erst gekommen, weil sie schon gewusst haben, wir heiraten am 3. September. Und dann hättest du irgendwo noch innerhalb von ein paar Monaten den Kurs irgendwo müssen durchpagen. Und das ist fast nicht gegangen. Darum sage ich sie auch noch einmal, auch wenn das Ehe- und Beziehungskurs heisst, der fängt eigentlich ganz früh an. Also von dann an, wo du dir überlegst, wo du dir am Gedanken machen bist, die Frau, der Mann, das könnte vielleicht noch etwas sein, von dann an kannst du schon kommen. Ich habe vor ein paar Wochen ganz ein tolles Erlebnis gemacht mit meinem Götti-Bub. Der ist 21. Und wir haben etwa ein bisschen Kontakt genommen, machen zwischen ihnen etwas.
Nachher ist eines Tages ein WhatsApp gekommen, wo er geschrieben hat, eben noch ein Gebetsanliegen. Es ging um eine Frau und so, und eben, es sei da so ein bisschen dran, so die so ein bisschen am Lehren kennen und so. Also es war nicht so deutlich gewesen, und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ja, es sei super, es sei cool, freue mich, tue ich gerne für einen Beter, soll doch mal mit ihr vorbeikommen, dass ich so auch am Lehren kennen kann, es sei für mich einfacher. Können wir mal Tipps geben oder mir beraten? Dann hast du das WhatsApp zurückgekommen. Ja, es ist eben noch nicht so weit, oder? Sie weiss noch gar nichts von dem. Sie sagt, Halleluja, das ist noch viel besser. Dann haben wir eingeladen, sind wir zum Mittag gekommen, haben wir zusammen gegessen und nachher einfach ein bisschen erzählt, ja, wie kommst du drauf, was zieht dich an ihr, wo seid ihr dran und wo habe ihn dann ermutigt, eben macht, ja, sprich sie halt mal darauf an, die müsst die Beziehung auch klären. Das ist übrigens so eins von den Kapiteln hier in diesem Buch. Das heisst, es hat so ganz eine spezielle Abkürzung. Ich weiß nicht mehr, wie es heisst, irgendwie. Ist ja egal. Und es heisst einfach, mach den Stand von deiner Beziehung klar. Das ist etwas, was auch im Beziehungsaufbau immer wieder ein Problem ist. Der eine ist verliebt vielleicht und denkt, das könnte etwas sein. Und der andere hat das Gefühl, ja, ist einfach ein cooler Kollege. Das ist eigentlich weiter nichts. Und wenn das nicht geklärt ist, und ich weiss, da sind wir manchmal sehr auch ängstlich, weil wir haben ja Angst vor Ablehnung. Was ist jetzt, wenn ich da meine Liebe offenbare und nachher sagen das andere, du so, bist eigentlich dafür? Auch gar nichts. Oder die Niederlage, die Ablehnung einzustecken, vor dem haben wir manchmal eine riesen Angst. Stimmt's? Und darum sagen wir nichts und klären es nicht. Aber es ist nicht gut. Es ist besser, wenn man es mal klärt. Man muss ja nicht sagen, du, ich bin total verknallt mit dir, wenn wir eine Beziehung anfangen. Das wird gut. Und man kann sagen, du, ich habe einfach festgestellt, ja, ich finde die noch eine interessante Person. Wir sind da schon länger so ein bisschen zusammen am Chatten. Wollen wir uns mal ein bisschen näher lernen kennen? Das wäre eine Möglichkeit, wie man so etwas ausdrücken könnte. Und dann merkt man, ob eine positive oder eine negative Reaktion kommt. Und so kann nachher eine Beziehung anfangen. Jetzt der Ehe- und Beziehungskurs, der fängt mit einer Standortbestimmung an. Das sind 100 Fragen zu 10 verschiedenen Themen, die beide unabhängig voneinander beantworten, die 100 Fragen. Die kann man so mit Ja, Nein oder Unsicher ankreuzeln. Und nachher schaut man, wie viel Übereinstimmung hat das jetzt. Ob die jetzt die gleichen Fragen gleich beantworten oder nicht. Und es gibt eine Art eben Standortbestimmung, wo man sieht nachher, wo steht das Paar, wie gut kennen sich die überhaupt. Und dann gibt es nachher so eine Tabelle, wo man nachher sieht, das sind die 10 verschiedenen Bereiche, Themen, die da drinnen vorkommen. Das sind Interessen, Persönlichkeit, Kommunikation, Sexualität, Finanzen, Rollenverständnis, Partnerwahl, Verwandtschaft, Kind und Glaubens- oder Wertefragen. Und das ist jetzt einfach ein erfundenes Beispiel da, das ist von niemandem, also das ist nicht, wie das so ungefähr könnte auskommen, so ungefähr kommt es meistens raus so, dass man Bereiche hat, wo man relativ eine höhere Prozentsatz an Übereinstimmungen hat und nachher Bereiche, wie es hier zum Beispiel bei der Verwandtschaft mit 30%, wo sehr schlecht ist. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Jetzt kann man das dann anschauen. Ja, warum habt ihr da so viele Ungleichheiten? Jetzt, es kann sein, dass sich das Pärchen noch gar nicht so lange und so gut kennt. Die kennen die zukünftigen Schwiegereltern oder so, oder noch gar nicht so richtig. Die haben sich vielleicht erst einmal gesehen oder nicht so gut. Das kann ein Grund sein, warum das nicht wie etwas schlecht ist. Oder es kann auch sein, dass wirklich das Problem ist da drinnen. Also, dass zum Beispiel die einen Eltern, die sind geschieden, oder die Mutter ist drogensüchtig, der Vater im Gefängnis, das andere kommt aus wohlbehüteten Familien, da gibt es ein Problem. Und das muss man anschauen. Das sind echte Herausforderungen, auch in der Beziehung. Und dann, wo sich dann in so einem
in so einer Standortbestimmung nachher sehen können. Oder da die Frage mit dem Kind, ist jetzt da in diesem Beispiel auch nur mit 40%, das heisst, sie haben nicht die gleiche Vorstellung, wenn und wie sie Kinder haben wollen. Das eine denkt vielleicht, ich will 4 Kinder und das andere sagt ja höchstens 1. Oder ja, halt vielleicht 2. Wegen dem Tierschutzgesetz, da müssen wir 2 sein. Oder das eine denkt, ja, wir wollen zuerst 10 Jahre geheiratet sein und noch Weltreisen machen, noch ein bisschen die Jugend genießen und dann auch erst Kinder haben. Und das andere denkt, ja, nein, ich bin jetzt schon über 30 und jetzt müssen wir langsam vorwärts machen, sonst sind wir irgendwann zu alt. Oder da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Und es ist eben wertvoll, wenn man diese Unterschiede nachher auch erkennt und kennt. Manchmal kommt man, wenn man sich so am Lehren kennen ist, nicht automatisch auf die wesentlichen Fragen zu reden. Oft schon. In all diesen Bereichen, die hier über 70% sind, hat sich das Bärli schon unterhalten, hat sie sich schon abgeglichen, merken sie mal, da spüren wir einander, da ticken wir ähnlich. Das kommt gut. Was wir dann machen, in diesem Beziehungskurs, Ehevorbereitungskurs, nachdem dass wir die Standortbestimmung gemacht haben, wir treffen uns dann etwa einmal pro Monat mit dem Bärli und tun dort einfach austauschen, ihre Fragen bewegen, das während etwa einem Jahr, also darum ist es gut, nicht mindestens ein Jahr vor der Hochzeit kommst. Und da werden konkrete Prozesse, auf vielleicht ein paar dran ist, was sie beschäftigen, das können manchmal herausfordernde Sachen sein, die gerade aktuell sind, das können Fragen sein, die sie bewegen, das können Probleme sein, die sie damit zu kämpfen haben, die man zusammen anschaut. Und dann gibt es immer Arbeitsblätter, die sie mitbekommen, jedes Mal, wo sie nachher zusammen lösen können. Und wo das Ziel haben, dass sie nachher zusammen auch über das, was sie hier arbeiten, reden und eben über Sachen reden, die sie sonst vielleicht nicht würden reden. Und mit dem kommen sie nachher eben, wir treffen uns ungefähr einmal pro Monat und nachher tauscht man über das aus. Was hat er entdeckt, was stört er in Beziehung, wo sind die Probleme, was haben die Arbeitsblätter genützt. Und nachher im letzten Drittel oder Viertel geht es dann meistens noch um die konkrete Vorbereitung für die Hochzeit. Das macht das Bärli meistens selber. Also was jetzt Ort und Killen und so weiter anbetrifft, aber die ganze Frage, wie gestalten wir nachher auch das Fest? Wie gestalten wir den Gottesdienst? Wie tun wir das machen mit dem Trauversprechen? Oder wer betet da nachher? All solche Fragen tun wir dort auch miteinander anschauen und helfen, dass man eine Lösung findet, ob das Paar stimmt für ihre Bedürfnisse und Interessen stimmen. Genau. Das wäre so ein bisschen das, was wir auch hier in der Gemeinde anbieten. Das machen nicht nur Kathrin und ich. Das sind andere, wo das ist ein Kurs, den man besuchen kann, tägigen, und nachher ist man da lizenzierter EBKler. Dann kann man das Material bestellen, das sind Rumo, die das machen, Marlies und Oli, das sind Regula und Tom, die das machen. Und tschüss, glaube ich, niemand mehr. Schneider's noch? Genau. Oder nicht? Seid ihr da, Schneider's? Ah ja, da, macht ihr so?
Ja, wir haben es schon
gemacht. Schon gemacht, genau. Super, also dann habt ihr so ein bisschen. Ihr merkt, ihr habt da verschiedene Ansprechpersonen, die das mit euch gerne machen. Und wie gesagt, wartet nicht, bis schon alles eingefädelt ist, zu kommen, sondern es ist eine Ehe, wenn ihr möglichst gleich kommt. Mein Götti-Bub, der ja nicht Teil von dieser Gemeinde ist, aber es war mir ein grosses Vorbild da drin. Ich habe das sehr auch geschätzt und das ist schon ein Ausdruck von Ehe. Ja, wenn er mit den Fragen, die ihn beschäftigen, kommt und Hilfe und Rat in Anspruch nimmt, gerade in einem Alter, wo man vielleicht nicht mehr immer zuerst zu den Eltern mag gehen oder will gehen, ist das ganz eine grosse Hilfe. Nachher geht es, wie gesagt, um den Bund von Ehe. Jetzt weiss ich nicht, ob wir noch mögen. Noch geht er noch. Der Johann schläft. Ja. Es ist interessant zu sehen, ich tue es einfach anschneiden, wir werden sehr wahrscheinlich nicht fertig werden, aber es ist gleich noch wichtig, das Thema vom Bund mal miteinander anzuschauen, weil die Ehe ist ein Bund. Und interessant ist, wenn wir die Bibel hineinschauen, dass Gott die Beziehung vom Mensch mit sich immer mit einem Bund geregelt hat. Das fängt schon beim Noah an, der hat einfach die Namen und die Bibelstellen, wir schauen das jetzt nicht alles im Detail an, das würde ich zu weit führen. Noah hat den Bund mit Gott geschlossen, der Abraham, der Isaac, der Jakob, der Mose, das war dann der Bund mit dem ganzen Volk, wo die 10 Gebote gehören, der David hat den Bund gehabt. Und Jesus hat von diesem Bund geredet, dort beim Abendmahl. Das ist die Stelle, die lesen wir, Lukas 22, Vers 20. Wo klar macht, um was es geht. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte: Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Hier tut Jesus etwas von dem Bundescharakter aufnehmen, der im Alten Testament selbstverständlich war, nämlich auch das Blut. Der Blutsbund. All die Bünde, die man da drinnen sieht, sind Blutsbünde. Also da sind immer Opfer gebracht worden, da ist Blut geflossen, mit Blut sind die Bünde besiegelt worden. Und Jesus sagt, auch der Bund, den ich mit euch mache, ist ein Blutsbund. Ich vergiesse mein Blut für euch. Und besiegle damit den Bund und den Wein, was ich euch gebe zum Trinken, ist ein Sinnbild, ein Erinnerungszeichen, dass es mein Blut gekostet hat, dass es mein Leben gekostet hat, aber dass ich mich für euch aufgeopfert habe, dass wir jetzt in einer Bundesbeziehung stehen. Das ist ein ganz starkes Bild. Aber er nimmt natürlich die ganze Bundestheologie, die Bundestradition, die im Alten Testament fest verankert ist, auch von uns in der westlichen moderne Gesellschaft ein bisschen fremd ist, insbesondere das mit dem Blut. Jetzt merkt man von einem Bund. Ein Bund regelt nicht primär Sachgeschäft, sondern Beziehungen. Und das ist auch der Unterschied zwischen dem Bund und dem Vertrag. Ein Vertrag regelt in erster Linie Sachgeschäft und nicht Beziehungen. Das leuchtet ein, oder? Mit eurem Vermieter habt ihr einen Vertrag. Da geht es um die Sache, da geht es um die Wohnung. Ihr habt mit dem Vermieter nicht irgendeinen Beziehungsvertrag. Oder? Die, die eine Mietwohnung haben. Ihr wollt mit dem eigentlich nichts zu tun haben, wenn möglich. Ja, vielleicht ist das Ganze nett und dann hat man noch eine Beziehung. Aber das ist nicht geregelt im Vertrag. Sie müssen immer nicht grüßen im Treppenhaus. Oder so irgendetwas. Also, spürt ihr ein bisschen das? Also, der Bund ist, das Merkmal vom Bund ist, es bezieht sich auf eine Beziehung, es regelt eine Beziehung und nicht ein Sachgeschäft. Und mit einem Bund werden wichtige Beziehungen unter einen speziellen Schutz gestellt. Und wichtige Beziehungen ist eben zum Beispiel die Beziehung, die Gott zum Menschen hat. Eine wichtige Beziehung ist eben auch die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und da hat jemand geschrieben, menschliche Beziehungen sind zerbrechlich. Wenn wir wollen, dass sie aufblühen, dann brauchen wir etwas Großzügigeres, etwas Vergebenderes als einen Vertrag. Deshalb ist der Bund das biblische Modell für alle tiefen und intimen Beziehungen. Der Bund verdeutlicht unsere Verantwortung. Er stellt Fragen an uns, bevor er Fragen an den Partner stellt. Er unterstreicht mehr die Verantwortung, die wir für unser Handeln tragen, als dass er die Haltung oder das Verhalten unserer Partner beurteilt. Ein Vertrag basiert auf Leistung, ein Bund auf unserer Verpflichtung. Da haben wir einfach die Unterscheidung. Jetzt geht es da noch ein bisschen weiter. Ein Bund wird nicht geschlossen, wie wir das im deutschen Sprachgebrauch oft brauchen, sondern er wird eben geschnitten. Der Begriff im Hebräischen berit heisst ein Bund schneiden. Und das ist eben damit verbunden, dass immer Blut geflossen ist. Darum ist das Schneiden drin. Das ist ein Blutsbund. 1. Mose 15, 18 ist einfach eins Beispiel, das aus dem Hebräischen ist, das ist der Bund, den Gott mit dem Abraham geschlossen hat, er mich nicht alles täuscht. Moment, wir schauen das ganz schnell. 1. Mose 15, 18. So schloss der Herr an jenem Tag einen Bund mit Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben, das ganze Gebiet von den Grenzen Ägyptens bis zum großen Fluss Euphrat. Das Land der Keniter, Kanasiter, Kadmoniter, Hethiter, Persiter, Rephaiter, Ammoniter, Kanaaniter, Girgashiter und Jebusiter. All die Iter, ja. Und da ist jetzt eben da drin das Wort braucht eben, hier ist jetzt auf Deutsch schon wieder mit Schloss übersetzt, aber eigentlich vom Hebräischen her ist ein Schnitt der Bund. Und wir werden das dann auch noch anschauen, also nicht heute, aber zu einem späteren Zeitpunkt eben, was zum Bund dann noch alles dazugehört hat. Die Bundespartner verpflichten sich zu Treue und Hingabe gegenseitig und es gibt gegenseitiges Besitzrecht. Gehört zu einem Bund. Also, wenn du heiratest, dann gehört nachher das, was dir gehört, am anderen. Und das, was am anderen gehört, gehört nachher dir. Gemeinsames Besitzrecht. Also, das Auto, das der Mann in die Ehe bringt, dann gehört das nachher, wenn sie geheiratet sind. Gehört nachher beiden. Ja? Das ist einfach so, oder? Also, es gehört einem nachher zusammen. Man verwaltet es zusammen. Und das ist interessant, oder? Ich habe hier bewusst geschrieben, der Bund, Klammer, Ehebund. Das, was ich hier sage, das gilt für jeden Bund. Nicht nur für einen Ehebund. Es gilt eben auch für einen Bund, den wir oder den Gott mit uns geschlossen hat. Gegenseitiges Besitzrecht. Also mit anderen Worten, alles, was Gott gehört, wenn ich mit Gott einen Bund schließe, dann gehört es nachher auch. Gehört nicht mehr an. Weil was gehört aus Gott? Alles, also es gehört dir von alles. Oder plötzlich merkst du, oder die Dimension von dir soll jetzt Verwalter sein, von der ganzen Erde. Dir soll die Macht ausüben. Dir soll das ganze Erbe vom Reich von Gott empfangen. Erbe sein. Oder das sind Sachen, das liest man so in der Bibel und wir realisieren gar nicht, was ich das meint. Das heisst, wir haben alles, was Gott geschaffen hat, ist für uns auch verfügbar. Also es ist wie Teil von uns auch geworden. Und das andere aber eben auch, das, was uns gehört. Wem gehört das jetzt auch noch? Das gehört jetzt Gott auch, also dein Bankkonto, das gehört jetzt nicht dir, weißt du, wenn du mit Gott den Bund geschlossen hast. Das gehört jetzt ihm auch. Du darfst es immer noch verwalten, aber es gehört ihm auch, versteht ihr? Und er kann auch sagen, ich würde jetzt gerne die 10.000 Franken selber verschieben. Du musst nur noch den Einzahlungsschein ausfüllen. Du musst nur noch ausführen, weißt du? Du musst dir keine Sorgen machen, ich bin dein Versorger. Du musst nur noch machen, was ich dir sage. Wir sind Verwalter von unserem Besitz. Wir sind Verwalter von unserem Geld, Verwalter von unserer Zeit. Und Gott ist der Herr darüber. Wir sind in einem Bund mit ihm. Er darf dir da reinreden. Darf er das? Also Gott gehört auch noch etwas anderes. Das ist der angenehme Teil. Wenn wir mit ihm in einen Bund eintreten, er nimmt auch alles, was uns unannehmbar macht. Er nimmt. Und unsere Sünden und unsere Schulden weg. Die nimmt er auch. die gehört dann auch ihm. Ja? Alles Versagen, alle Schwächen, alle Unmöglichkeiten, alle Fehler, wenn ich in einer Bundesbeziehung bin, die gehören zum anderen auch. Ist jetzt nicht mein Problem, ist jetzt so. Und Gott hat dealt mit diesem Problem am Kreuz von Golgatha. Da hat Jesus seinen Sohn sterben lassen und hat mit unseren Sünden, unserer Schuld, unserem Versagen gedealt, gehandelt. Er hat es weggenommen, hat es zu seinem gemacht, was eigentlich unser Problem wäre. Hat es auf sich genommen. Das ist gegenseitiges Besitzrecht. Nachher ein Bund ist lebenslänglich. Ein Bund ist nicht zeitlich begrenzt. Ein Bund ist für das ganze Leben abgeschlossen. Darum überlegt man es gut, wenn ihr einen Bund schliesst, ob ihr das wollt. Ein Bund darf nicht gebrochen werden. Also ein Bundes Brüchigkeit ist mit dem Tod bestraft worden. Wenn ein Bund bricht, wird mit dem Tod bestraft. Das geht nicht. Das gibt es nicht. Der Bund kann nicht gebrochen werden, darf nicht gebrochen werden, ist lebenslänglich. Die einzige Möglichkeit, wie du aus einem Bund wieder rauskommst, ist, dass der eine Bundespartner stirbt. Also das ist auch in Ehe so. Also, darum ist ja die ein bisschen altmodisch klingende Trauformel, bis dass der Tod euch scheidet drin. Das ist wahr. Bis dass der Tod euch scheidet. Also das heisst, durch den Tod vom einen Bundespartner ist der andere nachher frei, sich wieder neu zu binden. Und sonst ist der Bund etwas Exklusives. Aber du kannst nicht gleichzeitig mit einer Frau und einem mit einer zweiten noch einen Bund haben. Also das ist nicht vorgesehen in diesem Sinn. Jetzt, Bund ist ja nicht nur etwas, das man zwischen Mann und Frau schliessen kann, in Ehe, sondern wie gesagt, Bund ist etwas Allgemeines. Wir haben gesehen, gut, wir schliessen einen Bund mit Gott. Gott hat mit uns eine Bundesbeziehung geschlossen. Durch Christus sind wir Bundespartner geworden. Aber es gibt auch Bundesbeziehungen so untereinander, oder? Das kann man. Zum Beispiel, kennen die Bundesbeziehungen? Ja, das habe ich gehört. Die Schweiz, ja, warum ist die Schweiz ein Bundes?
Weil man sich
zusammengetan
hat und einen Bund geschlossen.
Genau, die haben einen Bund geschlossen. Die Kantone sind hergestanden, die drei Innerschweizer, Urischweizer und Unterwalden, und haben gesagt, wir schließen zusammen einen Bund. Wir verbünden uns. Und wir gehören jetzt zusammen. Was heisst das? Wenn Uri angegriffen wird, was machen die anderen? Die kommen mit ihren Soldaten und kämpfen und sterben je nachdem für die. Das heisst, in einem Bund stehen. Bundespartner sein. Unsere Schweiz ist ein Bund. Ja, darum hat es auch Bund. Da ist ja Bundessteuer. Darum hat es einen Bundesrat und eine Bundesverfassung. Oder das kommt auch an Orten vor. Darum heisst es so, sind die Begriffe drin. Weil die Schweiz ist vom Gebilde her ein Bund. Jeder Kanton hat sich freiwillig, hallo, freiwillig, Bund ist freiwillig, du bist nie gezwungen, einen Bund einzugehen. Jeder Kanton hat sich freiwillig verpflichtet, in das Bündnis von der Eidgenossenschaft einzutreten. Und nachher ist ein Bundespartner, wenn der Kanton Jura angegriffen wird von den Franzosen, das ist nicht immer wieder ein Problem, das müssen sie auch schauen, auch die Schule, darum ist sich von Bern separiert, die Separatisten. Nein, dann geht die ganze Schweiz her und kämpft mit den Jurassier an ihren Grenzen. Oder? Das ist Bund. Spürt ihr den Unterschied? Das ist eben der Unterschied zwischen einem Vertrag. Bei einem Vertrag geht es nur darum, dass ich möglichst meine Vorteile herausholen kann, dass möglichst alle Eventualitäten, die könnten schief gehen, könnten geregelt werden. Dann machst du einen Vertrag, weil du dem anderen eigentlich nicht wirklich vertraust, sondern du misstrauisch. Und weil du misstrauisch, musst du alles regeln, dass der Janik über den Tisch ziehen kann, machst du einen Vertrag. Natürlich schön, wenn man einen Vertrag macht, dann kann man vertrauen. Jetzt würde ich den Spruch bringen, den ich im Hochzeit gebracht von Doris und Stefan. Das ist so gut, gell? Wenn du jemandem vertraust, dann musst du nämlich gar keinen Vertrag machen. Wenn du jemandem nicht vertraust, dann machst du gescheiter keinen Vertrag. Also, das wäre das mit dem Vertrag. He? Es gibt noch andere Bundesbeziehungen, was kennen wir noch so? Die Schweiz haben wir gesehen. Die Schweiz funktioniert übrigens seit über 700 Jahren so. Das ist ein Modell, das sich bewährt. Ja, das kennen wir noch andere Bundesbeziehungen.
Europa.
Gutes Beispiel, ja. Also die EU. Ist das ein Bund?
Einigung.
Ja, ist eben kein Bund. Das ist genau das Problem. Europa ist eben kein Bund. Die EU ist kein Bund. Das ist eben ein Vertrag. Wir wollen jetzt nicht politisch werden. Es ist mehr einfach vom Prinzip her. Ist ein Vertragswerk, wo wir einander sind, wo jeder nur seinen Vorteil sucht, funktionieren längerfristig eben erfahrungsgemäß nicht wirklich. Aber es gibt eine andere Bundesgemeinschaft. Amerika, ja, die Bundesstaaten von Amerika haben auch Bund geschlossen. Also jeder Bundesstaat von den USA, die haben sich zusammen zu einem Bund geschlossen. Und das ist eben ein ganz grosser Unterschied. Danke, dass du das mit der EU erwähnt hast. Ich glaube, ganz viele von diesen Problemen, die wir heute in der EU haben, sind gerade, weil es eben kein Bund ist. Und es gibt eigentlich für die EU nur eine, oder nein, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, für aus dem Dilemma rauszukommen, was im Moment drinnen ist. Das eine ist entweder wieder zurückzugehen auf eine reine Wirtschaftsebene, sagen wir, wir wollen einfach Wirtschaftspartner sein, wir wollen möglichst, dass wenig Grenzen da sind, wir wollen möglichst, dass wir gut handeln miteinander, weil wir lassen alles Politische und das Recht und das Gesetz, und das lassen wir alles draussen. Das wäre meiner Meinung nach die vernünftigste Lösung. Und die andere, das ist, wir gehen richtig Bund. Also wir schliessen wirklich ein Bündnis miteinander. Das heisst aber, dass jeder Staat seine Eigenständigkeit verliert und abgibt. Und sagt, jetzt sind wir zusammen, als Einheit. Wenn England angegriffen wird, säckeln wir her. Wenn Griechenland ein Finanzproblem hat, dann schicken wir das Gold dort runter, oder? Das heisst der Bund. Das ist dann nicht, wenn man diskutiert über irgendwelche Finanzpakete, versteht ihr? In einer Bundzeit, da steht man einfach zusammen. Ich habe noch nie gehört, dass Amerika in der Bundesstaat, der zu wenig Geld hat, dass die da monatelang das Gestürm haben und Finanzpakete müssen schliessen, für die irgendwie zu retten. Oder habt ihr das schon mal gehört? Das ist nicht. Also das ist einfach Bund, das ist zusammen. Da gibt es auch einen Finanzausgleich. Das haben wir in der Schweiz auch. Dass die Kantone, die mehr haben, denen helfen, die weniger haben. Das muss man schon manchmal diskutieren. Es war jetzt auch wieder kürzlich ein Politikum gewesen, aber grundsätzlich in einem Bund hilft man einander, ist man solidarisch, steht man füreinander. Und das ist in der Ehe auch so. Man steht füreinander, man ist zusammen, man geht durch dick und dünn. Wenn jeder Partner angegriffen wird, angeklagt wird, das Problem hat, das ist nicht jedes Problem, sondern das ist unser Problem. Und das stehe ich her. Und das ist das, was eine Ehefrau von ihrem Ehemann erwartet, dass er hersteht, wenn sie angegriffen wird. Und umgekehrt auch. Wir stehen zusammen. Wir sind in einem Bund. In einem lebenslänglichen Bund, der nicht gebrochen darf werden. Darum heisst es ja, das ist eines der 10 Gebote, wir sollen nicht die Ehe brechen. Weil die Ehe eben ein Bund ist. Ehebruch ist im Alten Testament mit der Todesstrafe belegt worden. Das ist nicht irgendein Kavaliersdelikt. Und in unserer heutigen Rechtsprechung ist es so, ich komme jetzt zum Ende, das Schweizerische Zivilgesetzbuch hat den Bundesgedanken aus der Ehe weitgehend rausgenommen. Und die Richter haben gesagt, wir mögen nicht immer das Gestürm da mit diesen Beziehungen, wer hat jetzt da wen verlassen, wer ist jetzt untreu geworden, wer hat jetzt da eine ausreichende Beziehung gehabt. Dann musst du dem Ganzen selig nachgehen und herausfinden, wer ist jetzt die Schuld und wer nicht. Und der, der die Schuld ist, musst du bestrafen. Hat der Richter irgendwann gefunden, das ist uns zu blöd. Wir machen dort die Ehe einfach so einfach wie möglich. Wir reduzieren das auf ein paar einfache Vertragspunkte. Und wenn sie das wieder wollen, wenn die nicht mehr Schlag kommen miteinander, dann kann man das ganz einfach wieder auflösen. Es geht am Schluss nur noch um das Geld und um das Sorgerecht für die Kinder. Und alles andere ist gegessen.
Und das ist im Jahr 2000 eingeführt worden, das neue Eherecht in der Schweiz. Und ja, wenn man es so anschaut, das ist nicht wirklich besser und einfacher geworden. Der Richter hat dafür, jetzt müssen sie dafür nicht entscheiden, wer ist jetzt schuld und wer hat jetzt, ist jetzt wer, mit wem hier weggegangen, sondern jetzt muss man schauen, aber wie geht es jetzt mit dem Geld, wer muss jetzt wie viel Aliment wem zahlen und wer hat jetzt sorgerecht für die Kinder, die geschlachtet werden. Aber in unserem Verständnis auch von Ehe ist natürlich durch das Gesetz so etwas verloren gegangen, was Gott eigentlich reingelegt hat, nämlich eben, dass es ein Bund ist. Ein lebenslänglicher Bund. Und nicht einfach ein, wie sagt man das so schön, Lebensabschnittspartnerschaft. Wo man so temporär halt mal ein bisschen zusammenlebt und wenn es geht, ist gut, wenn es nicht geht, dann gehen wir halt wieder auseinander. Und versteht ihr, die Sicherheit, wenn man dann ein Kind haben will, die Sicherheit, wenn man Sex haben will, die braucht ein Ehepaar. Die Gegenseitige. Wir wollen langfristig miteinander leben. Der Johann, der braucht jetzt auch die nächsten 20 Jahre noch. Wenn der Glück hat, ein bisschen weniger lang, wenn der Pech hat, ein bisschen viel mehr noch. Nein, das ist nicht mehr Glück und Pech sein. Aber einfach, ja, ihr habt eine ältere Verantwortung, die ihr jetzt langfristig wahrnehmt. Auf etwas Langfristiges braucht es einen Schutz, braucht es einen Rahmen, der für euch eine Sicherheit ist, aber auch für den Johann, dass der weiss, ihr steht zusammen. Ihr geht jetzt nicht laufen, ihr seid einfach beim kleinsten Problem oder auch beim grössten Problem einfach davon. Sondern wenn Probleme auftauchen, dann gehen wir die zusammen an. Da möchte ich noch ermutigen, alle, die schon Piraten sind, schon lange in diesem Bund sind. Es ist nicht einfach immer ein Höhenflug. Gell? Verheiratet sind, ein Ehebund sind, das ist nicht immer Himmelhaft sind. Das ist nicht immer ein sexuelles Schlaraffenland. Und eine Ehe nicht. Und da muss man verzichten. Und da gibt es Phasen, wo es mal besser und mal weniger gut geht. Auch hier gibt es Herausforderungen. Hier gibt es emotionale Schwankungen. Und wir haben gesagt, wenn wir ein Ja gesagt haben zueinander, wenn wir den Bund geschlossen haben, wir gehen miteinander durch die Zeiten, durch die herausgefordert sind. Wir nehmen Hilfe in Anspruch, nicht nur in der Ehevorbereitung, sondern nur während der Ehe. Wenn Probleme auftauchen, Knörze auftauchen, Konflikte auftauchen, dann wollen wir unser Gelöbnis, das wir abgelegt haben, ernst nehmen. Amen. Amen.